Und wir kommen zu SWR 2 aktuell mit Ralf Hecht. Guten Abend. Und das sind drei unserer Themen. Gaspreisdeckel statt Gasumlage. Die Diskussion geht in Richtung Entlastung. Außerdem neue Lieferverträge. Noch dieses Jahr soll Gas vom Persischen Golf nach Deutschland geliefert werden. Und natürlich die Lage in Russland und der Ukraine. Zunächst aber nach Berlin. Das Hickhack um die geplante Gasumlage geht weiter. In der Ampelkoalition mehren sich die Stimmen, die auf die Umlage verzichten wollen. Die einen aus rechtlichen, die anderen aus wirtschaftlichen Gründen. Stattdessen wird nun ein Gaspreisdeckel wahrscheinlicher. Entlastung für die Endverbraucher, Belastung für den Bundeshaushalt, also das genaue Gegenteil der bisher geplanten Umlage, wie unser Korrespondent Martin Polanski aus Berlin berichtet.
Die umstrittene Gasumlage wackelt. Eigentlich war vorgesehen, dass Gaskunden ab dem 1. Oktober die Umlage zahlen. Mit dem Geld sollen strauchelnde Gasimporteure gestützt werden, denen wegen des russischen Lieferstopps und hoher Ersatzbeschaffungskosten die Pleite droht. Finanzminister Christian Lindner von der FDP stellt die Umlage heute in Frage.
Die Gasumlage macht die Gaspreise teurer. Sie sind ohnehin schon extrem hoch. Was wir jetzt brauchen, ist die Gaspreisbremse, ähnlich wie die Strompreisbremse, die schon besprochen ist, die die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Betriebe von den enormen Belastungsspitzen entlastet.
Zuvor hatte schon Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen rechtliche Bedenken geltend gemacht. Denn die von den Kunden zu zahlende Gasumlage würde auch dem zur Verstaatlichung vorgesehenen Unternehmen Uniper zugutekommen. Die Umlage könnte dadurch zu einer Art Sondersteuer werden. Habeck hatte die Gasumlage ursprünglich auf den Weg gebracht, sich damit aber viel Ärger eingehandelt. Nun würde Habeck gerne auf sie verzichten. Während die Umlage also inzwischen wackelt, wird ein Gaspreisdeckel jetzt wahrscheinlicher. Alle Ampelparteien unterstützen den im Prinzip. Finanzminister Christian Lindner spricht sich für den Gaspreisdeckel aus, ebenso Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stefan Weil und Grünen-Chefin Ricarda Lang. Bundeskanzler Scholz hat bei seiner Reise in die Golfstaaten darauf verwiesen, dass eine Kommission an konkreten Plänen arbeite.
Das ist schon eine sehr gute, konstruktive Arbeit, die dort geleistet wird. Und wir werden da auch mit schnellen Ergebnissen rechnen können.
Ungeklärt ist aber die Finanzierung. Der Verzicht auf die Gasumlage und die Einführung eines Gaspreisdeckels dürfte viele Milliarden Euro kosten. Die will Finanzminister Lindner nicht über höhere Schulden für den Bundeshaushalt bezahlen. Er drängt darauf, eine Lösung zu finden, mit der die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse im nächsten Jahr eingehalten werden kann. Dagegen fordern neben SPD-Spitzenpolitikern wie Ministerpräsident Weil vor allem die Grünen, neue Schulden aufzunehmen. So plädiert Wirtschaftsminister Habeck dafür, so wörtlich, die volle Finanzkraft des Staates aufzubringen, um die Gaspreise zu senken. Inzwischen wackelt also nicht nur die Gasumlage, sondern auch die Schuldenbremse.
Und bei der gerade schon angesprochenen Kanzlerreise an den Persischen Golf war der Gaspreisdeckel allerdings nur eine Randnotiz, auch wenn die Reise Gas im Speziellen und Energie im Allgemeinen gewidmet war.
Kanzler Scholz spricht in Doha im Golfstaat Katar von Fortschritten, was die Möglichkeit von Deutschland angeht, sich aktuell mit Gas zu versorgen. Zuvor hatte RWE auf der zweiten Station der Kanzlerreise mit dem staatlichen Versorger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Liefervertrag von Flüssiggas über rund 140.000 Kubikmeter abgeschlossen. Das Flüssiggas soll noch bis Ende des Jahres auf den Weg gebracht werden und an dem derzeit neu entstehenden LNG-Terminal in Brunsbüttel nahe Hamburg anlanden. Außerdem gibt es ein sogenanntes Memorandum of Understanding, eine Art Vorvertrag über dann dauerhafte mehrjährige LNG-Lieferungen, beginnend 2023. Zudem wird in der gemeinsamen Erklärung der beiden Regierungen erwähnt, dass die Firma heuer monatlich bis zu 250.000 Tonnen Diesel aus den Emiraten einführen will.
Es ist gut, dass hier Fortschritte zu verzeichnen sind, was die Möglichkeit unseres Landes betrifft, sich jetzt aktuell zum Beispiel mit Gas zu versorgen. Aber es ist eben auch wichtig zu sehen, dass es gleichzeitig Perspektiven für die längerfristige Zukunft geht, wo es uns darum geht, CO2-neutral zu wirtschaften und Wasserstoffprojekte voranzubringen.
Scholz ist derzeit auf der dritten Station seiner Golfreise in Katar, um auch dort über mögliche Lieferungen von Flüssiggas und später Wasserstoff zu verhandeln. Angesprochen auf teilweise gravierende Menschenrechtsverstöße in den drei betreffenden Staaten, mit denen Deutschland künftig noch enger kooperieren will, sagte Scholz, jedes Engagement sei eingebettet in den Rahmen, in dem jeder weiß, wer wir sind und für welche Rechte wir stehen. Mit Blick auf die im Winter in Katar stattfindende Fußball-WM sagte der Kanzler, diese Fußball-Weltmeisterschaft sei schon vor langer Zeit vergeben worden. Zur Kenntnis nehme man, dass es Fortschritte gebe in Fragen, um die lange gerungen werden musste, etwa die Situation der dort Beschäftigten. Auch wenn es lange noch nicht den Vorstellungen entspreche, die wir selber haben, so der Kanzler vor einem Treffen mit dem Emir von Katar. Georg Schwarte, Doha.
Während die deutsche Politik also noch immer versucht, die Energiefrage in den Griff zu bekommen, dreht sich in Russland alles um die Teilmobilmachung und in der Ukraine um die von Russland angesetzten Abstimmungen. In den besetzten Gebieten gehen Separatisten und russische Militärs weiter von Haus zu Haus und sammeln die Stimmen ein. Stimmen, die quasi unter Aufsicht abgegeben werden und wohl vor allem zu einer neuen Eskalationsstufe in diesem Krieg führen sollen. Wenn Russland die Ostukraine im Anschluss mutmaßlich annektiert und, wie bereits versprochen, dann jede Militäraktion dort als Angriff auf Russland wertet. Vom Angreifer zum Angegriffenen. Einfach so. Einfach so sollte auch die Teilmobilmachung in Russland laufen. Tut sie aber nicht. Sylvia Tieks berichtet.
Eine aufgeregte Menschenmenge, Schüsse, wütende Proteste. Was man hier hört, ist in Videos zu sehen, die aktuell auf YouTube und Telegram kursieren. Die Aufnahmen sollen aus einem Dorf im Bezirk Chasavjurt stammen, in der Republik Dagestan. Nach Angaben des Senders Tut Dagestan sollten mehr als 100 Einwohner des Dorfes eingezogen werden. Daraufhin hätten empörte Angehörige die nahegelegene Bundesstraße blockiert. Polizei, auch auf den Bildern zu sehen, habe versucht, mit Warnschüssen die Protestler zu zerstreuen. Die Echtheit dieses Videos ist kaum zu überprüfen, aber sein Inhalt deckt sich mit Berichten, die es am Wochenende aus mehreren Teilen des großen russischen Reiches gab. Ob aus Dagestan im Süden oder im fast 2000 Kilometer entfernten Moskau, es regt sich Widerstand gegen die Teilmobilisierung, zumindest gegen die Art, wie sie abläuft. Nicht nur auf den Straßen, sondern inzwischen auch im Kreml. Der russische Menschenrechtsrat beispielsweise ist direkt Präsident Putin unterstellt. Der Vorsitzende dieses Rates kritisierte nun, viele Einberufungsstellen arbeiteten nach dem so wörtlich Knüppelprinzip, der Verteidigungsminister müsse das abstellen. Eine führende Parlamentarierin und enge Putin-Vertraute schrieb auf Telegram, alte und militärisch Unerfahrene einzuziehen sei absolut inakzeptabel, scharfe Reaktionen der Menschen verständlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj machte sich diese Stimmung zunutze und rief russische Soldaten auf Russisch zur Fahnenflucht auf. Die Ukraine garantiert jedem russischen Soldaten, der sich ergibt, drei Dinge. Sie werden gemäß allen Konventionen behandelt. Niemand wird in Russland erfahren, warum sie kapituliert haben. Und drittens, wenn sie nicht nach Russland zurückkehren wollen, finden wir auch dafür einen Weg. Währenddessen wurden die sogenannten Volksabstimmungen in der Ostukraine fortgesetzt, unter den wachsamen Augen der russischen Besatzer, wie in den Abstimmungsgebieten weiter beklagt wurde. Die Kämpfe dort gingen ebenfalls weiter. Generalstabssprecher Stupun warf Russland vor, in der Region Donetsk wieder zivile Infrastruktur und Häuser beschossen zu haben. Es gab 7 Raketen und 22 Luftangriffe. Die russischen Invasoren haben erneut gegen die Normen des humanitären Völkerrechts und die Gesetze der Kriegsführung verstoßen. Russland wiederum beschuldigte die Ukraine, sie torpediere durch Angriffe die sogenannten Referenden. Deren erste Ergebnisse werden schon veröffentlicht. Obwohl offiziell noch bis Dienstag abgestimmt werden soll, meldet die russische Nachrichtenagentur TASS auf ihrer Internetseite, von bislang 500 befragten Bürgern in der Region Saporischschja hätten sich 93% für den Anschluss an Russland ausgesprochen.
Und auch ein enger Verbündeter Russlands, der Iran, erlebt gerade anhaltende Proteste. Dort geht es vordergründig um den Tod einer jungen Frau, für den die sogenannte Sittenpolizei verantwortlich sein könnte. Doch dahinter steht wohl der immer wieder aufkeimende Konflikt zwischen den religiösen Hardlinern und Menschen, die sich ihnen nicht unterwerfen wollen. Nichts Gutes verheißen in jedem Fall die Äußerungen von Präsident Raisi, der die Sicherheitskräfte zu einem entschiedenen Vorgehen gegen die Krawalle aufgefordert hat. Über die fortwährenden Auseinandersetzungen, bei denen beide Seiten offenbar immer gewaltbereiter werden, berichtet Susanne Güsten.
Mit gezielten Verhaftungen und Kommunikationssperren versucht die iranische Regierung, die Proteste in den Griff zu bekommen. Die Behörden hätten mehr als 1200 Rädelsführer der Demonstrationen identifiziert und viele bereits verhaftet, meldete der halbstaatliche Informationsdienst Tasnim. Auch Menschenrechtsorganisationen berichten von gezielten Festnahmen. Auf einem Video, das der in New York ansässige Center for Human Rights veröffentlichte, ist zu sehen, wie Menschen in der Provinz Marivan von vermummten Uniformierten aus ihren Wohnungen geholt werden. Für dieses wie für andere aktuelle Videos aus dem Iran gibt es keine unabhängige Bestätigung. Staatspräsident Raisi hatte am Samstag bekräftigt, gegen die Demonstrationen werde entschlossen durchgegriffen. Dennoch gab es nach Berichten von Exilmedien und Aktivisten auch in der Nacht zum Sonntag wieder Proteste in Teheran und mehreren anderen Städten. Meldungen über die Proteste und das Durchgreifen des Staatsapparates dringen allerdings nur vereinzelt und verzögert aus dem Land, weil die Behörden dort immer wieder das Internet drosseln, soziale Medien blockieren und gezielt Journalisten festnehmen. Die Pressefreiheitsorganisation Committee to Protect Journalists berichtete, seit Beginn der Proteste vor knapp 10 Tagen seien mindestens 17 Journalisten verhaftet worden. Zu ihnen zählt demnach die Reporterin Niloufar Hamedi. Sie hatte als erste über den Fall von Mahsa Amini berichtet, an deren Tod in den Händen der Religionspolizei sich die Proteste entzündeten.
Zurück nach Deutschland. Die baden-württembergischen Grünen haben bei ihrem Landesparteitag in Donaueschingen für eine schnellere Energiewende im Land gestimmt, was wenig überrascht. Die Flächen für erneuerbare Energien sollen nochmal erweitert werden, so der Parteitagsbeschluss. Zuvor hatte sich Ministerpräsident Kretschmann für eine Solaroffensive stark gemacht. Beim größten Teil der Diskussionen stand das Land allerdings im wörtlichen Sinn im Mittelpunkt. Es ging um die Lebensbedingungen abseits der Städte, wie Iris Volk berichtet.
Wer Cem Özdemir beim Grünen Parteitag zugehört hat, konnte fast den Eindruck bekommen, dass der Bundeslandwirtschaftsminister von Berlin langsam genug hat und dass die Sehnsucht nach seiner schwäbischen Heimat wieder stärker wird. Mit warmen Worten erinnerte er sich an seine Kindheit und den Zusammenhalt auf dem Land. Kronzeugin seine Mutter.
Als ich viele Jahre später als Erwachsener beruflich in Berlin mittlerweile versucht habe, meine Mutter davon zu überzeugen, ob sie nicht nach Berlin kommt, sagte sie mir, wenn ich in Bad Urach einen runden Geburtstag habe, steht es in der Lokalzeitung. Wenn ich 80 wird, kommt der Bürgermeister vorbei. Ist das in Berlin auch so, Cem?
Vielleicht ein erster Hinweis, dass Özdemir sich doch eine Rückkehr und eine Karriere in der Landespolitik vorstellen könnte? Vielleicht aber auch nur die passende Anekdote zum großen Thema des Samstags, die Lebensbedingungen auf dem Land. Denn die wollen die Grünen verbessern. Mehr Digitalisierung, mehr Nahverkehr, bessere Gesundheitsversorgung, bessere Bildungsangebote. Das soll Wählerstimmen bringen. Wo das Geld für all das herkommen soll, blieb allerdings unklar. Denn schließlich ist Krise. Energiekrise vor allem. Der Ministerpräsident sieht darin zumindest eine Chance, sein Herzensthema Klimaschutz endlich richtig voranzubringen. Er will eine Solarpflicht für alle Dächer. Jedes Haus solle ein kleines Sonnenkraftwerk werden und die Parkplätze auch, denn
es kann doch nicht sein, dass wir eine riesige Infrastruktur, die schon da ist, einfach liegen lassen. Den Maßnahmen muss immer eine andere Haltung, eine andere Denke vorausgehen, die lösungsorientiert ist und die nicht immer nur problemorientiert ist. Dann kriegt man was hin und kommt man voran.
Anders denken soll also der Schlüssel sein. Es wird nicht ganz reichen, das weiß auch die Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Zwar denken aus ihrer Sicht die Grünen im Bund schon sehr richtig, die Ampelpartner allerdings nicht immer. Aus der Krise kann man sich nicht raussparen, findet Lang.
Und das sage ich auch zu unserem Bundesfinanzminister. Dann lassen Sie uns jetzt diese Unternehmen retten. Dann lassen Sie uns jetzt dieses Geld in die Hand nehmen. Vor ein paar Monaten haben wir als Bundesregierung ein Sondervermögen aufgesetzt, um die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes zu stärken. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir Geld in die Hand nehmen, um den wirtschaftlichen Kern und die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes zu verteidigen.
Auch mehr Mittel für den Nahverkehr fordert Lang vom Bund und klingt dabei stellenweise mehr nach Opposition als nach Regierung. Dass es in der Ampel öfter mal Dissens gibt, ist kein Geheimnis. Die Grünen demonstrieren bei ihrem Landesparteitag dagegen mal wieder Einigkeit.